Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Mit Stefan Heinlein am Mikrofon. Einen schönen guten Morgen. Willkommen, meine Damen und Herren, zu aktuellen Berichten und Interviews hier in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Asienkrise erschüttert Finanzmärkte weltweit. So oder ähnlich lauteten gestern die Agenturmeldungen über die Entwicklungen an den Börsen. Nach dem Zusammenbruch der größten Investmentbank Asiens stürzten die Aktienkurse rund um den Globus. Auch mit der bisherigen Gelassenheit der deutschen Wirtschaft scheint es mittlerweile vorbei zu sein. Denn das Asiengeschäft ist für die exportorientierte deutsche Wirtschaft inzwischen eine wichtige Größe. Rund 11% der deutschen Ausfuhren, das sind rund 90 Milliarden Mark, gehen in die Länder der Region. Sollte die Wirtschaft dort also weiter lahmen, so dürften auch hierzulande Arbeitsplätze in Gefahr geraten. Markus Gärtner über die Verflechtungen zwischen dem deutschen und den asiatischen Märkten.
Gefahr aus Fernost? Nein, sagen die meisten Experten hierzulande. Und auch Bundeswirtschaftsminister Günther Rexroth erwartet kein Übergreifen der Asienkrise auf Europa im großen Stil. In der Tat, die Finanzkrise hat sogar Vorteile. Sie verbilligt den Urlaub deutscher Touristen in der Region. Sie dämpft rund um den Globus die Inflation. Gute Kunde für den Bundesbankpräsidenten und für deutsche Verbraucher. Und weil in Südostasien die Menschen massenhaft ihre Ersparnisse auf Auslandsbanken bringen und in Dollars umtauschen und hochverschuldete Firmen in der Region sich am Devisenmarkt mit Dollars eindecken, steigt der Wechselkurs des Greenback an. Das gibt den deutschen Exporteuren vorübergehend Preisvorteile. Doch damit sind die positiven Auswirkungen der Asienkrise schon aufgezählt. Die Liste der negativen Folgen ist deutlich länger. Wird die Kapitalknappheit allzu brenzlig in Fernost, dann könnten in massivem Umfang US-Anleihen verkauft werden. Ein Viertel davon besitzen allein die Japaner. Dann käme es zu erheblichen Turbulenzen auch an unseren Börsen. Die deutsche Exportwirtschaft wird die Asienkrise zu spüren bekommen. Ausfuhren nach Asien sind relativ teurer geworden. Umgekehrt haben sich die Waren aus Fernost spürbar verbilligt. Die angeschlagenen Tigerländer haben nur eine Möglichkeit. Sie müssen sich mit einer massiven Exportoffensive aus der Misere befreien. Autos, die sich Asiens Konsumenten nun nicht mehr leisten können, werden zu Kampfpreisen auf den europäischen und amerikanischen Markt geworfen. Ein kaum zu unterschätzender Effekt. Zwar hat der Warenaustausch mit Asien einen überschaubaren Anteil am deutschen Außenhandel, doch einzelne Branchen wie die Elektronik, die Autobranche und die Spielwaren wird es treffen. In Asien bricht zudem die Nachfrage nach wichtigen Gütern ein, bei denen deutsche Hersteller führend sind. Luxuswaren und Autos zum Beispiel. Auch Airbus kann mit zahlreichen stornierten Aufträgen rechnen und da steckt deutsche Technologie drin. Und nicht nur das, weil die Aktienkurse zwischen Seoul und Singapur auf historische Tiefstände gefallen sind und die Wechselkurse der Tigerwährungen da niederliegen, können westliche Unternehmen jetzt doppelt sparen, wenn sie in der Region Firmenanteile kaufen. Das wird zur Verlagerung weiterer Arbeitsplätze weg aus Deutschland führen. Am selben Tag, an dem General Motors ankündigte, in Europa bis zu 30% der Arbeitsplätze zu streichen, wurde von dem Unternehmen eine große Investition in Südkorea angekündigt. Das ist die gravierendste Folge des Abwertungswettlaufs, der gerade stattfindet. Die Investitionsströme werden langfristig noch stärker nach Asien umgelenkt.
Ein Bericht von Markus Gärtner. Am Telefon begrüße ich jetzt die Wirtschafts- und Finanzexpertin der SPD, Ingrid Matthäus-Meyer. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinlein.
Frau Matthäus-Meyer, wir haben es soeben gehört, Bundeswirtschaftsminister Rexroth rechnet mit keinen Folgen der Krise für Deutschland und Europa. Teilen Sie diesen Optimismus?
Nein, allerdings hat Ihr Korrespondent richtig gesagt, er rechnet nicht mit gravierenden Konsequenzen. Also ganz so hat es Rexroth nicht gesagt. Das wird man sehen, das kann man heute noch nicht endgültig abschätzen. Aber dass es Auswirkungen gibt, das hat ja Ihr Korrespondent richtig beschrieben. Zum Beispiel, was die Frage angeht, dass durch die enorme Abwertung der dortigen Währungen natürlich das, was die exportieren auf deutschen und internationalen Märkten, billiger ist. Also ich lese in der Zeitung, dass Korea den Wagen Kia für $8,000 in den USA verkaufen kann. Das ist dann natürlich auch für deutsche Automobilhersteller in den USA eine schwierige Konkurrenz, denn wenn sie dort den VW verkaufen und der Kia ist dazu, $8,000 zu kriegen, dann sieht man, welche Probleme auf uns zukommen. Also, wir sollten nicht in Panik machen, aber auch nicht in Schönreden. Das ist eine komplizierte Sache und das ist noch nicht ausgestanden. Wir müssen darauf reagieren.
Warum glauben Sie, dass Bundeswirtschaftsminister Rexroth jetzt diese möglichen Folgen, diese möglichen durchaus gravierenden Folgen für Deutschland, für die Exportnation Deutschland kleinredet?
Ja, weil natürlich Panikmache jetzt etwas Schlechtes wäre, aber ich halte für wichtiger, als praktisch die Dinge schön zu reden, zu sagen, was sind die Konsequenzen daraus, und da, die sind sehr kompliziert, weil das Ganze kompliziert ist, aber drei Dinge, finde ich, fallen ganz besonders auf. Erstens, und das betrifft natürlich auch Leute wie Rexroth und die Unternehmer in diesem Lande, die sollten daraus lernen, die uns bis vor wenigen Wochen das asiatische Modell als Vorbild vorgehalten haben. Das wird jetzt so schnell vergessen. Also ich weiß nur noch, dass bis vor wenigen Wochen es hieß, fahrt mal nach Japan, fahrt zu den Tigerstaaten, da guckt euch an, dieses müde Europa und dieses langweilige Deutschland mit seinem Standort, das geht den Bach runter, die machen das richtig. Also diese Vorbildfunktion, die ist ja wohl etwas zurechtgerückt worden, es ist nicht alles Gold, was glänzt, sondern hier ist ja vieles offensichtlich auf Riesenschuldentürren aufgebaut worden und nicht seriös. Das ist das Erste. Dass man da endlich wieder zur realistischen Einschätzung kommt. Zweitens, wir müssen die Frühwarnsysteme verbessern. Es scheint ja so, dass deutsche Kreditinstitute noch Geld reingepumpt haben, als Amerikaner sich schon zurückgehalten haben. Und mir ist gut in Erinnerung, ich war vor genau einem Jahr in Washington. Und wenn ich dort Gespräche führe, etwa mit der Regierung, dann gehe ich auch immer zu Weltbank und IWF, die ja da sitzen, und habe gefragt, ist sowas wie die Mexiko-Krise, die ist ja 3 Jahre alt, weltweit irgendwie zu erwarten? Und da hieß es mit einer für mich verblüffenden Beruhigungsrhetorik, nein, nein, nein. Und dann ist es ja doch sehr seltsam, wenn ein Dreivierteljahr später in Asien diese Probleme auftauchen und der IWF zweistellige Milliarden dort hineinpumpen muss. Und das Dritte ist, das sage ich gerade nach der Klage gestern der Viererbande in Anführungsstriche, wir brauchen natürlich dringend den Euro, um in diesen Währungsturbulenzen mit einer starken europäischen einheitlichen Währung, die stabil ist, gegenzuhalten. Bei dieser Globalisierung in der Welt kann man nicht allein national handeln. In diesem großen Dreieck Dollarraum, Yenraum Asien können wir nicht allein mit der D-Mark das hinkriegen, sondern nur mit einer starken europäischen Währung. Deswegen bin ich mehr als je davon überzeugt, dass wir den Euro brauchen, um international in der Konkurrenz durchzuhalten.
Aber der Euro muss stabil sein. Auf diesen Punkt hat der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Siebert, gestern hier im Deutschlandfunk hingewiesen. Was muss denn jetzt die Bundesregierung tun, um den Euro stabil zu halten mit Blick auf Asien? Welchen Fehlern kann man dort lernen?
Also darauf hat ja nicht nur Siebert hingewiesen, sondern zum Beispiel ich selber beim Beamtenbund gestern bei einer Rede. Das Thema war der Euro da den ganzen Nachmittag. Auch andere Parteipolitiker, das steht ja übrigens im Maastricht-Vertrag ausdrücklich drin. Das heißt insbesondere, dass wir die Konvergenzkriterien einhalten müssen. Das ist ja auch weitestgehend geschehen in Europa bei den Ländern, die teilnehmen wollen. Und wir werden dann im Frühjahr entscheiden, wer nimmt teil. Und dann muss das entschlossen und ruhig, aber mit Engagement für die Zukunft durchgezogen werden. Wir brauchen den Euro und insbesondere muss die Panikmache darüber aufmachen. Wenn ich zum Beispiel gestern in den Nachrichten höre, ich konnte die Klageschrift der 4 noch nicht lesen, es drohe ein Wertverfall deutscher Vermögen um die Hälfte. Also da kann ich nur sagen, offensichtlich schützen Professorentitel ab und zu auch nicht vor Ignoranz.
Kann man denn, das war die Frage, konkret aus den Fehlern, die in Asien gemacht worden sind, lernen für die Einführung des Euro?
Nein, vielleicht reden wir jetzt aneinander vorbei. Die Tatsache, dass wir den Euro brauchen, um in dieser großen, wir nennen das die Triade und in diesem Dreieck, Dollar, Yen, Europa, konkurrenzfähig zu bleiben, das ist die Lehre aus diesen Turbulenzen. Wie wir das machen, das können wir selbstverständlich nicht von Asien lernen, denn offensichtlich haben die ja mit ihren Währungen Fehler gemacht. Also, das ist nicht etwas, was wir lernen können. Was die Asiaten lernen, was wir lernen können, ist, nicht länger diese verrückte Vorbildfunktion, die machen alles besser, sondern das ist sehr viel komplizierter, Frühwarnsystem verbessern. Und diese Länder müssen natürlich, das ist ja unterschiedlich, ihre Strukturen ändern. Indonesien ist beherrscht von Vetternwirtschaft und Korruption. Mal nebenbei, in Deutschland sind nach wie vor Schmiergelder ans Ausland für die Unternehmen steuerlich absetzbar. Wir tragen also indirekt mit dazu bei, dass da Korruption und Vetternwirtschaft noch verstärkt wird. Das müssen wir endlich ändern. Dieses ist in diesen Ländern gang und gäbe, auch in Südkorea, wo einige Clans sich bereichern und die Masse der Bevölkerung immer noch Schwierigkeiten hat, hochzukommen. Da müssen die ihre Strukturen ändern.
Es gibt ja jetzt so eine Art Diplomatie, Pendeldiplomatie, um die Folgen der asiatischen Wirtschaftskrise zu beschränken. Was kann denn die Bundesregierung tun, was kann die Politik tun, um die Negativfolgen für die deutsche Wirtschaft zu begrenzen?
Sie kann insbesondere auch mithelfen, dass der IWF dort die richtigen Vorstellungen vorträgt. Der IWF verlangt ja auch, dass als Voraussetzung für seine Währungsspritzen die Strukturen verändert werden, dass zum Beispiel in Korea endlich diese maßlose Verschuldung der dortigen Banken, die ja jetzt zusammenbrechen, aufhört. Ich glaube, wir müssen für Deutschland insbesondere zweierlei auch lernen, abgesehen davon, dass wir dringend den Euro brauchen. Erstens, die Banken müssen sich mehr engagieren. Das kann nicht sein, dass die noch bis zum Schluss zweistellige Milliarden in die Region pumpen. Übrigens, das zahlt ja auch der deutsche normale Bürger mit, über zwei Wege. Erstens, wenn sie jetzt Abschreibungsbedarf haben, die Banken, also die faulen Kredite werden bei der Steuer abgeschrieben, dann zahlt natürlich dadurch, dass sie weniger Steuern zahlen, der deutsche Steuerzahler mit und natürlich auch der Sparer, denn das wirkt sich aus, wenn die Banken weniger Gewinne machen, weil sie abschreiben müssen. Deswegen müssen sie sich stärker engagieren. In Korea ist das international geschehen. Das reicht aber nicht aus. Es kann nicht sein, dass sie die Gewinne einstecken und wenn es dann schief geht, dann wird die öffentliche Hand zur Kasse gebeten. Und zweitens, wir müssen in Deutschland die Binnennachfrage stärken. Der Export läuft ja super, aber wir sehen, wie schnell das in Probleme geraten kann, wenn so etwas wie in Asien passiert. Und deswegen brauchen wir dringend eine Entlastung von Steuern und Abgaben, gerade der durchschnittlichen Einkommen, der Familien mit Kindern, der Arbeitnehmer. Und deswegen müsste eigentlich die Steuerreform her. Aber das ist ja leider gescheitert, weil die Koalition nicht sich einigt. Deswegen müssen wir damit vor den Wähler treten.
Ja, zu den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise in Asien auf den deutschen und europäischen Markt war das die Finanz- und Wirtschaftsexpertin der SPD, Ingrid Matthäus-Meyer. Vielen Dank und auf Wiederhören. Inzwischen 7.28 Uhr und eine halbe Minute. Sie hören den Deutschlandfunk.
Uhr 7.35 wird es 8:05. Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk und hier geht es weiter wie gewohnt mit dem Länderblick heute aus Niedersachsen. Denn dort vor den Toren Hamburgs liegt eines der größten Obstanbaugebiete Deutschlands. Dort schlagen seit ein paar Tagen die Wogen hoch. Der Hintergrund, die Bauern sind gründlich verärgert über die Pläne von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm. Sie wollen keine Reduzierung der Zahl ausländischer Erntehelfer. Ohne osteuropäische Saisonarbeiter sehen Sie die diesjährige Obsternte gefährdet. Hören Sie dazu Jörn Pietschke.
Die knackigen Äpfel, die Obstbauer Hein Lüß hinter dem Trecker in Kisten und Steigen aus dem Lager zu seinem Marktstand vor dem Hof karrt, sind im Kühlhaus über den Winter zu süßen Früchten gereift. Als sauren Apfel, in den die Bauern notgedrungen beißen müssen, sehen die Obsterzeuger die jüngste Beschäftigungsinitiative von Norbert Blüm. Der Bundesarbeitsminister will mehr arbeitslose Deutsche anstelle osteuropäischer Pflücker zum Ernteeinsatz in die Obsthöfe schicken.
Ja, wir wollen, dass einheimische Arbeitslosen und Hilfebezieher Arbeit annehmen, auch in der Landwirtschaft. Und was Zumutbarkeit anbelangt, kann ich nicht akzeptieren, dass man sagt, das ist einem Polen zumutbar, aber einem Deutschen nicht. Das wäre aus meiner Sicht gerade so eine Ausländerdiskriminierung. Wer Solidarität in Anspruch nehmen will, der hat auch Pflichten, der hat nicht nur Rechte.
Deshalb soll nach dem derzeitigen Entwurf in diesem Jahr jeder zehnte Erntehelfer ein Deutscher sein. Hein Lüß, der Altländer Obstbauer, schüttelt nur den Kopf. Blüms Pläne treiben ihm angesichts der Erfahrung aus dem vergangenen Jahr die Zornesröte ins Gesicht. Schon beim Gedanken daran bekommt der Plantagenbesitzer so rote Wangen wie die knackigen Äpfel, die in seinem Kühlhaus reifen. Die Ernte 97 ist auf dem Hof von Bauer Lüß ausschließlich von Osteuropäern gepflückt worden.
Der Bauer braucht zuverlässige Kräfte, die voll motiviert sind, weil es um Qualitätsobsternte geht. Im letzten Jahr haben wir noch gedacht, das ist vorstellbar. Wir haben im letzten Jahr ja eine Menge Erfahrungen gesammelt mit den hiesigen Kräften und haben eben bemerkt, obwohl sehr viele angeschrieben wurden, sollten sich vorstellen, dass letztendlich kaum jemand gekommen ist. In diesem Jahr muss ich sagen, das ist Illusion.
Die Realität sind 190.000 osteuropäische Saisonarbeiter, die bundesweit bis zu 3 Monate eine befristete Arbeitserlaubnis bekommen. Mit diesem wichtigen Dokument in der Tasche waren im vergangenen Jahr auf den 1000 Obsthöfen im Alten Land 3000 osteuropäische Erntehelfer im Einsatz. Bis zu 100 Stunden die Woche für einen Leistungslohn, mit dem sie den gesetzlich garantierten Mindestlohn von 10,60 Mark leicht verdoppeln. Von den 4000 Arbeitslosen in der Region haben gerade zwei Männer länger als 3 Wochen in der Ernte gearbeitet. Den Rest mussten Osteuropäer pflücken, um deren Visa und Arbeitserlaubnis sich die Bauern aber frühzeitig kümmern müssen. Jan Hauschild vom Niedersächsischen Landvolkverband kritisiert deshalb die bürokratischen Hürden, die vom Bundesarbeitsminister Jahr für Jahr neu aufgebaut werden.
Ja, diese Verordnung erschwert im Grunde genommen das Verfahren selbst zur Beschaffung der Aushilfskräfte, die nun erfahrungsgemäß ja vorrangig aus dem osteuropäischen Raum kommen. Vor Ort lässt sich das Arbeitskräftepotenzial nicht ausschöpfen. Das haben unsere Erfahrungen in 97 leider ergeben, trotz der sehr vielfältigen und auch gewollten Zusammenarbeit mit den hiesigen Arbeitsamtsdienststellen. Die vermittelten Personen haben durchweg im Grunde genommen die Erwartung der Obstbauern nicht erfüllt.
Und so erntet Bundesarbeitsminister Blüm mit seiner Beschäftigungsinitiative derzeit nur Ärger und Kritik. Die Altländer Obstbauern haben bereits Proteste angekündigt. Wenn im Herbst die erntereifen Äpfel nicht rechtzeitig gepflückt werden können, dann wollen Hein Lüß und seine Kollegen mit ihren Treckern gegen die Bonner Direktiven demonstrieren.
Der Länderblick aus Niedersachsen von Jörn Pietschke. Uhr 9:39, es folgen aktuelle Kurzberichte im Deutschlandfunk. Der amerikanische Präsident Bill Clinton gerät wegen einer angeblichen Affäre zu einer Praktikantin im Weißen Haus zunehmend unter Druck. Ihm droht inzwischen sogar ein Amtsenthebungsverfahren. 7.51 Uhr wird es, 8:09 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Morgen. Im Berliner Abgeordnetenhaus wurde gestern am späten Abend ein Antrag von Grünen und der PDS abgelehnt, ein Gelöbnis für Rekruten der Bundeswehr nicht am 13. August dieses Jahres abzuhalten, also an jenem Tag, der für den Beginn des Mauerbaus im Jahre 1961 steht. Vor allem dieses Datum entzweit inzwischen die Berliner, aber auch schlechte Erinnerungen an ein erstes öffentliches Gelöbnis in der Hauptstadt. Caroline Kuban hat Stimmungen und Stimmen eingefangen.
Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.
Während des Gelöbnisses an sich wird einem eigentlich bewusst, was das ist. Also man merkt dann irgendwo, dass man da jetzt gerade hier beim Wachbataillon war es bei uns eben so, dass man dann auch irgendwo einen Stolz in sich spürt, denn wie man da so gestanden hat, die ganzen Eltern waren alle da und es war eine ganze Menge Leute, die da waren. Und darum, das war eben so ein erhebender Moment.
Zu sechst sitzen die Gefreiten des Wachbataillons in der Julius-Leber-Kaserne an dem schweren, dunklen Holztisch einer karg möblierten Stube. Ein Tisch, zwei Schränke, unter dem Fenster eine Pritsche. Mehr brauchen wir nicht, scherzt der Hauptmann. Er steht als einziger in der Ecke, seine Männer fest im Blick. Die öffentliche Rekrutenvereidigung hat für alle große Bedeutung. Einer der wichtigsten Tage in ihrem Soldatenleben, da ist man sich einig.
Ich bin ja auch der Meinung, dass man das öffentlich machen sollte. Und das Datum, ich glaube, wenn man in der deutschen Geschichte kramt, findet man an jedem Tag was, wo man es hätte nicht machen können.
Wenn die Bevölkerung jetzt nicht auf die Bundeswehr zukommt, dann muss eben die Bundeswehr auf die Bevölkerung zukommen. Und das macht sie, indem sie sich im repräsentierten Gelöbnis draußen vom Roten Rathaus startet. Und deswegen finde ich es gut.
Erst 6 Jahre nach der Wiedervereinigung fand das erste öffentliche Gelöbnis in Berlin statt. Eine umstrittene Zeremonie, die nicht nur innerhalb des Berliner Landesparlaments für Unruhe sorgte. Mehr als 1000 Menschen demonstrierten damals vor dem Schloss Charlottenburg. In seiner Festrede würdigte Bundespräsident Roman Herzog die Bundeswehr als eine Armee der Demokratie, die dafür stehe, dass sich die schlimmen Kapitel der deutschen Geschichte nicht wiederholten.
Heute findet zum ersten Mal in Berlin ein Gelöbnis in der Öffentlichkeit statt. Und genau da gehört es hin, in die Öffentlichkeit. Denn die Bundeswehr gehört in die Mitte unserer Gesellschaft und wir dürfen sie nicht hinter Kasernentoren verstecken.
Nicht hinter Kasernentoren, wohl aber hinter Wasserwerfern der Polizei, denn die drängten damals den Protestzug der Gelöbnisgegner hinter den Absperrungen zurück. Die Parteien sind auch die Berliner Bürger gespalten in ihrer Meinung über das Für und Wider eines öffentlichen Gelöbnisses. Am Alexander ebenso wie am Wittenbergplatz.
Was sollen die ja unter sich abmachen? Wenn sie schon mal dabei sind, sind sie ja mitgehangen, mitgefangen, finde ich. Da sind sie dann unter sich. Hier erregen sie ja nur öffentliches Ärgernis, wenn dann da ein paar Asylanten sind oder vielleicht ein paar Franzosen oder Holländer, die uns ja nicht gerne mögen. Und die hören das dann, sagen sie, guck mal, die wollen schon wieder Krieg, ne? Finde ich. Ne?
Man soll zu jeder Zeit zu seiner Bundeswehr stehen, egal ob es Bundeswehr heißt oder es eine andere Armee ist. Irgendwann werden wir sie mal brauchen. Und wir haben sie gebraucht in der Vergangenheit, zum Beispiel Oderbruch. Wir haben sie bei den UNO-Einsätzen gebraucht. Und warum soll ich nicht auch sonst dazu stehen? Ich bin da völlig dafür.
Ich bin auch dafür.
Warum gerade vor dem Roten Rathaus? Also können die das nicht gefälligst so machen wie immer in ihren Kasernen und Symbolkraft? Da sollten sie erstmal vor der Haustür kehren und dann können sie symbolkräftig irgendwo sich präsentieren.
Mir ist total egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe da nicht hin. Also können sie machen, können sie nicht machen, ist mir wirklich egal.
Naja, ich finde das nicht okay. Also das ist irgendwie das falsche Datum, also der falsch gewählte Zeitpunkt. Ich meine, die Bundeswehr, die hat ja noch nicht so viel jetzt mehr zum Schützen, also gegen Osten. Das ist sowieso das falsche Signal.
Als gänzlich überflüssige Veranstaltung bezeichnet der 30-jährige Martin das Bundeswehrgelöbnis. In seinem Jahrgang, sagt er, standen nur wenige Rekruten mit stolz geschwellter Brust, als die Ehrenkompanie an ihnen vorbeimarschierte. Seine Vereidigung liegt zwar schon einige Jahre zurück, aber er kann sich noch lebhaft daran erinnern.
Es war eine ziemlich langwierige, eine relativ öde Veranstaltung, natürlich aufgebauscht durch militärische Mittel mit großen Kapellen und ähnlichem. Was ich auf jeden Fall noch in Erinnerung habe, ist dieses ewig lange Stehen. Und ich weiß auch, dass einige dieses lange Stehen nicht ertragen, besonders dann, wenn es im Sommer stattfindet und die Sonne von oben runterprallt. Dann fallen dann auch einige um und die nehmen nicht am Gelöbnis teil, weil sie vorher abtransportiert werden durch die Ambulanz. Und die Offiziere versäumen es teilweise, dieses Gelöbnis noch nachzuholen. Also das Umfallen in einem Gelöbnis kann dazu führen, dass man nicht gelobt.
In Linie angetreten. Marsch, marsch. Augen gerade aus. Weggetreten.
Caroline Kuban war das zum Streit in Berlin über das Rekrutengelöbnis der Bundeswehr. 7.59 Uhr wird es eine Minute vor acht.
Die Temperaturen sinken auf minus 4 bis minus 9 Grad. Morgen wird es überall heiter und trocken. In den Tälern werden minus 1 bis plus 1 Grad erreicht. In höheren Lagen minus 7 bis minus 1 Grad. Der Wind weht mäßig aus Nordost. Die weiteren Aussichten bis Dienstagabend heiter und trocken. Minus 6 bis plus 1 Grad. Weiterhin kalt. In einer halben Minute ist es 12.05 Uhr.
S2 aktuell.
Am Mikrofon Josef Karcher. Die Politik bis 12.30 Uhr mit folgenden Themen. Die Wirtschaft ab 12.30 Uhr berichtet über den Winterschlussverkauf, über deutsche Banken in Ostasien und die Zeit 12.30 Uhr, das war die Politik, nun die Wirtschaft mit Gerhard Laas.
Und das sind die Themen in Wirtschaft aktuell. Engagement, was deutsche Banken an die asiatische Krisenregion ausgeliehen haben. Verständnis, IG Metall will ausländischen Arbeitnehmern beim Integrieren helfen. Und Auftakt. Heute früh hat der Winterschlussverkauf begonnen.
Der Winter war dieses Jahr ungewöhnlich warm. Und weil er so warm war, haben nur wenige Leute warme Klamotten gekauft. Dass die Einzelhändler auf ihren Bergen nicht sitzen bleiben, dafür sollen jetzt die Kunden sorgen. Die Händler wollen sie, wie jedes Jahr um diese Zeit, verführen mit reduzierten Preisen. 30-50% Nachlass, im Extremfall bis zu 70%. Der Kunde darf sich freuen. Weil die Lager noch proppenvoll sind, ist die Auswahl dieses Jahr riesig. Dicke Sakkos, Pullover, Stricksachen, Winterstiefel, alles was wärmt. Besonders schlecht verkauft haben die Einzelhändler bisher Skijacken und Thermohosen, Winterjacken und Mäntel. Hier kann man besonders tolle Angebote einsacken. Viele Geschäfte haben schon längst die Wintersachen reduziert, gerade weil sie diese so schlecht verkauft haben. Und wenn ein Händler Ware in den Schlussverkauf übernimmt, muss er sie auf jeden Fall nochmal billiger machen.
Die Wirtschaftskrise in Südostasien. Deutsche Banken haben Milliardenkredite in diese Region gegeben und die drohen nun, zumindest teilweise, verloren zu gehen. Das Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung hat ausgelotet, welche Gefahren dadurch entstehen könnten. Stefan Schmidt berichtet.
122 Milliarden Dollar an Krediten haben die deutschen Geldhäuser in die Krisenregion gepumpt. Eine stolze Summe. Die japanischen Banken sind zwar noch stärker engagiert, sie haben doppelt so viele Dollars verliehen, aber sie sind dort ja auch zu Hause. Die US-Banken waren dagegen viel vorsichtiger. Sie haben nur 46 Milliarden riskiert, nicht einmal halb so viel wie die Deutschen. Heidemarie Schörmann vom Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung.
Die deutschen Banken sind wie die anderen hauptsächlich in Hongkong und Singapur engagiert. Viel gefährlicher sind die Engagements der deutschen Banken in Korea und in Indonesien und in Thailand. Es wird schwierig sein für die deutschen Banken, hier ihre Kredite wieder zurückbezahlt zu bekommen. Und was eigentlich das Schlimme ist an der ganzen Sache, ist, dass die kurzfristigen Kredite einen hohen Anteil dieser Ausleihungen ausmachen. Insgesamt für die deutschen Banken ist das Engagement etwas über 2% der Bilanzsumme, also relativ gering. Für die Banken, die stärker engagiert sind, wird es schon einen ziemlich hohen Abschreibungsbedarf geben. Aber auch hier ist zwar mit Gewinnrückgängen zu rechnen, aber nicht mit irgendwelchen Gefahren für die Banken selbst oder das System gar.
Wie tief einzelne Banken in den Asienstrudel gezogen wurden, ist nicht genau bekannt. Es gibt aber Hinweise darauf, dass die Westdeutsche Landesbank am stärksten betroffen ist, gefolgt von der Deutschen Bank und der Bayerischen Landesbank. Pleiten sind nicht zu erwarten, aber es stellt sich die Frage, wer die Zeche für die Verluste im Asiengeschäft begleichen wird. Heidemarie Schörmann.
Ich würde meinen, dass es hauptsächlich auf Kosten der Aktionäre geht, denn wir haben doch heute viel mehr Wettbewerb unter den Banken und nachdem nur einige stark betroffen sind, werden die sich hüten, diese Kosten an die Kunden weiterzugeben, denn die Kunden haben eine große Auswahl. Sie können weiter marschieren zur nächsten Bank.
Abschließend noch etwas ganz anderes. Die IG Metall hat am Wochenende auf einer zweitägigen Veranstaltung in Darmstadt darüber diskutiert, wie ausländische Arbeitnehmer stärker an ihren Arbeitsplätzen integriert werden könnten. Immerhin sind rund 10% der Gewerkschaftsmitglieder Ausländer. Ein Weg hierzu könnten Betriebsvereinbarungen sein, wie sie zum Beispiel schon bei Volkswagen und bei Thyssen geschlossen wurden. Margarete Ruschmann hat die IG Metall-Veranstaltung besucht.
Diskriminierung in den Betrieben findet statt, teilweise sehr subtil, teilweise direkt, durch Schmierereien auf Toiletten, durch sogenannte spaßig gemeinte Aussagen, was willst du denn überhaupt hier, geh doch nach Hause.
So Helga Preuß, Winin Kasa, Beschäftigte bei der KM Europametall AG in Osnabrück. Im Großen und Ganzen, so viel vorweg, gibt es keine Probleme zwischen deutschen und ausländischen Beschäftigten. Es sind die unsensiblen Bemerkungen oder Sticheleien, die gelegentlich ärgern. Daneben aber, so der Ausländerexperte der IG Metall, Nafis Özbek, gibt es eine ganz andere Form der Diskriminierung in den Betrieben.
Man kann nicht nachweisen, dass es rechtliche Diskriminierung in den Betrieben gibt. Aber es gibt in den Betrieben Formen der Diskriminierung, die sozial akzeptiert sind, die man als gegeben hinnimmt. Beispielsweise, dass die ausländischen Kolleginnen und Kollegen überwiegend in an- und ungelernten Tätigkeiten beschäftigt werden, gesundheitsgefährliche Arbeit verrichten müssen. Aber auch bei der Einstellung beispielsweise zuletzt drankommen und bei Entlassungen zuerst.
So beträgt die Arbeitslosenquote bei Ausländern etwa 22% und ist damit doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Auch innerhalb der Betriebe sind ausländische Beschäftigte benachteiligt. Die allermeisten bleiben in den unteren Lohngruppen hängen. Beispiel ThyssenKrupp Stahl AG. Ramazan Dikilitas ist dort seit 17 Jahren im Betriebsrat.
Wenn wir 17% Ausländerbeschäftigung haben, merken wir in den Betrieben sehr stark, dass wir seit 30 Jahren nur 2% der Ausländer in den Führungspositionen und zwar auf unterster Ebene haben, nämlich als Vorarbeiter und als Meister. Darüber hinaus läuft nichts. Es liegt nicht daran, dass wir kein qualifiziertes Personal haben, die ausländischer Herkunft sind, sondern es liegt daran, dass die Vorgesetzten im Betrieb, ab Betriebsleiter aufwärts, sich dagegen sperren.
Und zwar deshalb, so Ramazan Dikilitas, weil sie keinen Ärger mit den konkurrierenden deutschen Beschäftigten bekommen wollen. Viele Migranten der zweiten oder dritten Generation wollen sich damit nicht mehr abfinden. Bei der ThyssenKrupp Stahl AG wurde auf Initiative von Ausländern eine Betriebsvereinbarung gegen Diskriminierung abgeschlossen. Seit 1,5 Jahren werden damit Erfahrungen gesammelt.
Zumindest haben wir dadurch eins bewirkt. Als sie veröffentlicht wurde, haben wir Reaktionen bekommen aus den Betrieben. Und diese Reaktionen waren zu 98% von deutschen Kollegen, die jetzt auf einmal gesagt haben, wieso müssen die jetzt gleichgestellt werden. Das heißt also, jeder von denen hat jetzt Angst um seine Position bekommen. Das hat sich abgestellt, weil sie genau wissen, dass die Kollegen jetzt das Recht haben, sich beim Betriebsrat zu melden, die dafür für Abhilfe sorgen können. Das heißt also, hier ist ein Prozess in Gang gesetzt worden, wo diese führende Leute in den Betrieben, wenn die ausländischen Kollegen zu denen hingehen, und sei es um eine Stelle zu bekommen, sei es mehr Geld zu bekommen, dass die sehr schnell darauf reagieren und nicht nach dem Motto, machen wir nicht, tun wir nicht.
Tatsache ist aber auch, dass viele ausländische Arbeiter nicht so gut ausgebildet sind wie ihre deutschen Kollegen. So haben nur knapp 40% der ausländischen Jugendlichen einen Hauptschulabschluss. Arbeiter mit niedriger Qualifikation werden aber als erste entlassen. Die IG Metall fordert deshalb zu einer Qualifizierungsoffensive auf. Die Betriebsräte sollen sich dafür einsetzen, dass ausländische Kolleginnen und Kollegen stärker als bisher bei der betrieblichen Weiterbildung berücksichtigt werden. Und es sollen noch mehr Betriebsvereinbarungen gegen Diskriminierung ausgehandelt werden. Ob diese Maßnahmen fruchten, hängt jedoch, so Ramazan Dikilitas, von den Ausländern selbst ab.
Wenn wir als ausländischen Kolleginnen unsere eigene Situation selber nicht in die Hand nehmen, da werden wir wahrscheinlich noch jahrzehntelang warten. Sobald in den Betrieben die ausländischen Kollegen ihre Situation selber nicht in die Hand nehmen, machen das die deutschen Kollegen nicht.